Was ist damals im südafrikanischen Durban aus deiner Sicht abgelaufen?
Ihr habt das ja schon gesagt, eigentlich waren die Ziele durchaus noble, die diese UN-Weltkonferenz gegen Rassismus da im September 2001 sich gesetzt hatte. Sklaverei und Kolonialismus sollten als Verbrechen anerkannt werden. Außerdem wollte man Strategien für ein gemeinsames Vorgehen gegen Fremdenfeindlichkeit besprechen. Das klang alles sehr schön, doch dann wurde diese Tagung in dieser südafrikanischen Stadt Durban zu einer einzigen Anklage, zu einem regelrechten Tribunal gegen Israel. Das war dann sowas, dass sowohl auf der Konferenz der Staaten als auch im gleichzeitig tagenden NGO-Forum, das übrigens ebenfalls unter der Schirmherrschaft der UNO stand, die arabischen und islamischen Vertreter tonangebend waren und die hatten vor allem ein Interesse. Sie wollten Israel als weltweit schlimmste Ausgeburt des Rassismus verurteilen. Und sie waren sich eigentlich nur darüber uneinig, wie scharf die Formulierungen ausfallen sollten. Die einen verglichen Israel mit dem südafrikanischen Apartheid-System und die andere gleich mit dem Nationalsozialismus. Das wirkte sich dann so aus, dass auf dem Konferenzgelände die Protokolle der Weisen von Zion und Mein Kampf verkauft wurden, dass antisemitische Karikaturen die Runde machten und unter den Teilnehmern an den Konferenzen und auf den zahlreichen Demonstrationen Flugblätter kursierten, unter denen unter dem Konterfei Adolf Hitlers geschrieben stand, was wäre, wenn ich gewonnen hätte? Und die Antwort lieferte man praktischerweise gleich mit. Dann stand nämlich, dann gäbe es kein Israel und kein palästinensisches Blutvergießen. Es kam immer wieder zu Demonstrationen und Protesten, bei denen Israel ist Apartheid und Tod den Juden gerufen wurde. Und das jüdische Gemeindezentrum in Durban musste nach Gewaltdrohung sogar für die Dauer der Konferenz geschlossen werden. Jüdische Teilnehmer berichteten, sie hätten Angst um ihre körperliche Unversehrtheit gehabt. Auf der Staatenkonferenz brachten die arabischen Staaten schließlich einen bereits angekündigten Resolutionsentwurf ein, in dem Zionismus und Rassismus gleichgesetzt wurde. Daraufhin zogen Israel und die USA ihre Delegierten zurück und verließen das Treffen unter Protest. Während im NGO-Forum jüdische Gruppen mit ihrem Antrag scheiterten, die Leugnung des Holocaust und die Delegitimierung Israels zur Form des Antisemitismus zu erklären. Und sie reisten ebenfalls vorzeitig ab. Auf dem NGO-Forum wurde dann eine Resolution verabschiedet, in denen Israel als rassistischer Apartheidstaat bezeichnet wurde, der systematisch rassistische Verbrechen begehe, darunter, wie es hieß, Kriegsverbrechen, Völkermord, ethnische Säuberungen und Staatsterrorismus gegen das palästinensische Volk. Also mit anderen Worten, ein einziges anti-israelisches Desaster.
Nun wird für den April die Nachfolgekonferenz geplant in Genf. Was weiß man denn schon genaueres über die Inhalte, die dann in Genf verhandelt werden? Gibt es da konkrete Sachen, in denen man das schon festmachen kann, dass es möglicherweise eben genau die Fortführung dessen ist, was du ja eben auch schon kritisiert hast, was 2001 stattgefunden hat?
Also zunächst einmal muss man wissen, wer diese Tagung Durban 2 oder offiziell heißt das Durban-Folgekonferenz, eigentlich organisiert. Das ist nämlich der UNO-Menschenrechtsrat und das klingt alles gut und schön. Menschenrechtsrat klingt nach einer prima Einrichtung. Das Problem ist bloß, dass diese Institution so ziemlich genau das Gegenteil von dem vertritt, was der Name eigentlich verspricht. Denn dort sitzen, sind diese Staaten federführend, von denen ihr schon gesprochen habt, beispielsweise Libyen, beispielsweise der Iran. Dieser Menschenrechtsrat ist 2006 ins Leben gerufen worden und er hat die bis dato existente UNO-Menschenrechtskommission abgelöst, gegen die sich sogar der damalige UNO-Generalsekretär ausgesprochen hatte, weil das wirklich eine Vollversammlung eigentlich der Diktaturen gewesen ist. Das Problem dabei ist, dass der Menschenrechtsrat wirklich kein Stück besser ist. Er ist zwar ein bisschen kleiner, aber das Prozedere und die ganze Agenda ähneln eigentlich sehr stark seinem Vorgänger. Und da muss man wirklich sagen, es ist auch keine Erfindung von interessierten Kräften. Es ist wirklich so, die haben wirklich ein Ziel und das ist die Beschäftigung oder ein Anliegen, das ist die Beschäftigung mit Israel. Allein im Jahr 2007 war es 120 Mal der Fall und damit doppelt so oft wie mit jedem anderen Land, dass sich dieser Rat mit Israel beschäftigt hatte und auch entsprechende Verurteilungen ausgesprochen hatte. Jetzt muss man dazu sagen, dass dieser Menschenrechtsrat Empfehlungen aussprechen kann. Er kann also selbst keine Sanktionen verhängen, aber diese Empfehlungen fließen wiederum in die Vollversammlung ein. Und diese Vollversammlung hört natürlich auch darauf, was der Menschenrechtsrat tut. So, und in diesem Menschenrechtsrat, dieser Menschenrechtsrat ist jetzt derjenige, der Durban 2 betreibt, unter der Federführung von Libyen. Libyen hat den Vorsitz in diesem Vorbereitungskomitee und einer der stellvertretenden Vorsitzenden kommt aus dem Iran. Und dieses Vorbereitungskomitee, dieser Menschenrechtsrat, hat an einem Entwurf gearbeitet. Schon seit Monaten läuft das, ein Entwurf, der in eine Abschlusserklärung münden soll, auf dieser Durban 2-Konferenz, die ja aber nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, nochmal in Durban stattfindet, sondern eben in Genf. Und dieser Entwurf sah vor, zunächst mal ist es so gewesen, dass Israel da wieder eine ganz zentrale Rolle gespielt hat und der einzige Staat gewesen ist, der dort überhaupt namentlich explizit erwähnt wurde, als Beispiel für für einen rassistischen.
Da konnten sich die Verantwortlichen des Landkreises.
Staat, da spielte natürlich die Unterdrückung der Palästinenser und ähnliche Dinge, die Kriegsführung Israels. Ein zweiter wesentlicher Punkt war, dass man sich gegen jede Form des Rassismus wandte, aber es wurde nur eine explizit erwähnt, nämlich die sogenannte Islamophobie. Die wurde sozusagen als das neuzeitliche Übel schlechthin bezeichnet. Daraufhin haben sowohl Israel als auch Kanada die Teilnahme zurückgezogen. Das war bereits Ende letzten Jahres der Fall. Und jetzt folgte Ende Februar, Anfang März die USA und dann auch noch Italien. Also vier Staaten haben explizit angekündigt, sie würden die Konferenz boykottieren. Und jetzt hat sich in den letzten Tagen ein bisschen was getan, denn dieser ursprüngliche Entwurf für die Abschlusserklärung, der 60 Seiten umfasste, ist jetzt auf 17 Seiten zusammengeschnurrt. Die Passagen mit direktem Bezug auf Israel sind jetzt gestrichen worden. Die Überarbeitung erfolgte durch Russland, Belgien und Ägypten. Des Weiteren wurden Passagen bezüglich der sogenannten Diffamierung von Religionen, die im Ursprungsentwurf noch eine große Rolle gespielt hatten, etwas abgeschwächt. Jetzt steht dort drin, dass die Staaten aufgefordert werden, Organisationen zu verbieten, die Hass gegen Religionen predigen. Allerdings muss man dazu sagen, dass diese gestrichenen Passagen durchaus kurz vor der Konferenz oder während der Konferenz wieder reinkommen könnten. Das Ganze hatte auch das Ziel, weitere Staaten vom Boykott abzuhalten. Da übt man sich natürlich in Diplomatie. Was ausdrücklich drin geblieben ist, ist die Bekräftigung der Beschlüsse von Durban 1. Die werden auch als nicht verhandelbar bezeichnet. Und diese Beschlüsse von Durban 1 waren, wie ich halt gesagt habe, schon stramm anti-israelisch. Und das ist sozusagen das Hintertürchen, was man sich auch offen gelassen hat, dass eben die Klage über die sogenannte Islamophobie wieder mit ins Dokument reinkommen könnte, dass die ganzen anti-israelischen Tiraden wieder reinkommen könnten. Das alles steht an, das kann man im Moment noch nicht genau sagen. Es gibt aber bis jetzt, Stand heute, keine weiteren Boykottmeldungen anderer europäischer Staaten beispielsweise. Und soweit ich weiß, will die Europäische Union auf ihrem Gipfel am Donnerstag darüber beraten, wie sie sich dazu verhalten. Also ob sie jetzt geschlossen hinfahren, ob sie geschlossen boykottieren oder wie damit zu verfahren ist. Und trotzdem muss man sagen, obwohl also die aus diesen 60 Seiten, aus dem Ursprungsentwurf, einiges herausgekürzt worden ist, ist durch diese explizite Bezugnahme auf Durban 1 natürlich weiterhin die Gefahr gegeben, dass das Ganze zu diesem anti-israelischen Tribunal wird. Und auch das zentrale Ziel des Menschenrechtsrates, in dem die islamischen Staaten und die Blockfreien dominieren, nämlich Religionskritik per se zu verbieten, also Religionskritik sozusagen als Menschenrechtsverletzung hinzustellen und hier explizit die Kritik an der Herrschaftspraxis des Islam. Das sind alles weiterhin Punkte, die gegeben sind. Die stehen jetzt nicht mehr ganz so explizit drin wie vorher, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie ins Abschlussdokument dann wieder reinkommen, die ist nicht eben gering, muss man dazu sagen.
Die Diskussion ist, du hast das angesprochen, momentan gerade die, inwieweit ja EU-Staaten sich nun an dieser Konferenz beteiligen. Gestern hat die Präsidentin der Internationalen Liga für Menschenrechte sich geäußert, ein Gespräch, ich glaube auch bei einem Radiosender gegeben, der dann noch veröffentlicht wurde unter der Überschrift "Die Demokraten verweigern sich der Demokratie". Dort wurde nochmal explizit aufgegriffen, das ging es eben auch um die Forderung nach einem Boykott dieser Konferenz in Genf, wo die Präsidentin der Internationalen Liga für Menschenrechte gesagt hat, dass sich die westlichen Staaten eben nicht davor verschließen sollen, eben nicht boykottieren sollen, sondern ihren Einfluss eher geltend machen sollen, um zu einem Gelingen beizutragen, weil, das war ihr Hauptargument, das Thema Rassismus viel zu wichtig ist, um es solchen Streitereien zum Opfer fallen zu lassen. Das ist eben auch das Argument, weil Rassismus natürlich ein wichtiges Thema und die Präsidentin der Internationalen Liga für Menschenrechte sagt eben, sie kann nicht verstehen, dass man die ganze Diskussion auf den Nahostkonflikt reduziert. Was würdest du denn dieser Frau antworten?
Da muss ich ein bisschen schmunzeln, ehrlich gesagt. Sie hat natürlich vollkommen recht, dass Rassismus ein sehr wichtiges Thema ist und natürlich auch grundsätzlich auf so eine große Konferenz gehört. Darüber muss man, glaube ich, überhaupt nicht diskutieren. Das Problem ist dabei bloß, wer verhandelt dort oder wer diskutiert dort über Strategien gegen den Rassismus? Auch dazu muss man nochmal sagen, wie gesagt, der Veranstalter ist der UNO-Menschenrechtsrat und der ist so bestückt, dass er hat 47 Sitze. Davon haben 17, entfallen 17 Sitze auf Staaten der sogenannten Organisation der Islamischen Konferenz. Das ist etwas mehr als ein Drittel, nicht nur fast, sondern mehr als ein Drittel. Die werden in der Regel unterstützt von den blockfreien Staaten und können damit ihre Agenda durchdrücken. So, das verunmöglicht eigentlich anderen Staaten schon maßgeblichen Einfluss zu nehmen auf diese Agenda und auch auf die Entscheidung, die der Menschenrechtsrat trifft. Und das gilt auch für Durban 2. Das heißt, letztlich wird das Ganze, was dort passiert, von Staaten wie dem Iran, von Staaten wie Libyen, von Staaten wie Pakistan oder auch Ägypten dominiert. Die ihre Tagesordnung letztlich auch durchsetzen werden. So, und die haben natürlich kein Interesse daran, beispielsweise über Antisemitismus zu sprechen, den es in arabischen und muslimischen Staaten nun mal gibt. Und deswegen wird dieser Bereich ausgeklammert werden, auch im Abschlussdokument. Deren Interesse ist, wie gesagt, ein ganz anderes. Denen geht es darum, Israel zu verurteilen als übelsten rassistischen Staat der Welt. Denen geht es darum, die Kritik an der Herrschaftspraxis des Islam zu verunmöglichen. Das ist irgendwas, was im Menschenrechtsrat an der Tagesordnung ist. Dazu kann ich vielleicht später noch was sagen. Kurzum, es gibt die Sprecherin der NGO Eye on the UN, Anne Bajewski, eine sehr, sehr aktive, sehr, sehr fitte Frau, hat gesagt, da werden Rassisten zu denjenigen gemacht, die über Rassismus urteilen sollen. Ich finde, damit hat sie sehr recht gehabt. Und das ist auch das, was ich dieser Präsidentin sagen würde. Das Anliegen ist ja grundsätzlich ein völlig vernünftiges. Die Frage ist, mit wem verhandelt man denn da und was soll dabei rauskommen? Also wenn am Ende steht, Israel ist der schlimmste rassistische Staat der Welt und jegliche Kritik an der Herrschaftspraxis des Islam, die natürlich rassistisch sein kann, darüber müssen wir uns nicht unterhalten, aber da ist wirklich jegliche Kritik gemeint und wie gesagt nicht nur am Islam als Religion, sondern im Islam als Herrschaftspraxis, als politische Weltanschauung. Also wenn das auch verunmöglicht werden soll, dann frage ich mich, wie viel ist eine solche Antirassismuskonferenz dann noch wert?
Folgt ein bisschen der Logik oder der Feststellung, dass die Länder, die zum Beispiel demokratischen Prinzipien anhängen, im Menschenrechtsrat in der Minderheit sind.
Ja.
Wobei man aber auch, glaube ich, immer feststellen oder so eine Option für Kritik sich da offen halten muss, dass auch die Demokratie, wenn man zum Beispiel hier in Deutschland sieht, dass ja auch da viel Kritikwürdiges dran zu finden ist. Nun ist die Frage, die ja auch diese Präsidentin der Menschenrechts- oder der Liga für Menschenrechte aufwirft, wo soll denn der Ort sein, wenn ich dort über so etwas wie Rassismus zu verhandeln? Das ist natürlich die Frage, die sich anschließt. Also wie kann man denn so ein Problem angehen? Ist da zum Beispiel die UN tatsächlich der Ort? Und dann kommt eben das Gegenargument, also wie sehen denn Menschenrechte aus, wenn sie eben auf der Grundlage der Scharia zum Beispiel aussehen? Du hast vorhin gesagt, dass es jetzt einige Länder gibt, die es boykottieren. Es gab einen Aufruf, genau das zu tun. Was ist denn der weitere Weg, auch aus Sicht der Initiativen, die sich eben gegen diese Konferenz stellen und die sagen, diese Konferenz muss boykottiert werden?
Ob die UNO überhaupt der richtige Ort dafür ist, über sowas zu diskutieren, darüber kann man wirklich streiten, der Meinung bin ich auch. Unsere Forderung, sprich die von den Initiatoren der Boykottkampagne, ist erstmal nicht mehr und nicht weniger als die, diesen UN-Menschenrechtsrat zu streichen, ihn aufzulösen. Übrigens eine Forderung, die nicht nur von uns erhoben wird, die klingt zunächst mal so radikal und so weitgehend, das ist ja eigentlich gar nicht, denn erstmal muss man vielleicht das beiseite schaffen, was im Wege steht. Und dieser Menschenrechtsrat, der wie gesagt auch noch Nachfolger der UN-Menschenrechtskommission ist, sind beide Einrichtungen, die Menschenrechtskommission hat es 60 Jahre lang gegeben, den Menschenrechtsrat gibt es jetzt seit 2006, also gerade mal 3 Jahre, beide Einrichtungen haben nie das gehalten, was sie versprochen haben. Und deswegen muss man sich überlegen, ob sie überhaupt noch tragbar sind. Und bevor man darüber spricht, was ist eigentlich der richtige Ort, sollte man vielleicht erstmal handeln und diese Institutionen ersetzen. Nasrin Amirzeci, eine der Mitinitiatoren unserer Boykottkampagne, hat dafür plädiert, so eine Art alternativen Menschenrechtsausschuss ins Leben zu rufen, der sozusagen nicht mehr von Staaten getragen würde oder jedenfalls nicht nur, sondern von eben demokratischen Organisationen. Das wäre eine Möglichkeit, ohne dass wir genau benennen können, wie das jetzt konkret aussehen soll. Fakt ist jedenfalls, dass zunächst mal uns die Kritik daran wichtig ist, es kann nicht sein, dass diese Diktaturen darüber entscheiden, was Menschenrechte sind und was nicht. Du hast das gerade auch schon gesagt, wenn dort im UN-Menschenrechtsrat, und das ist einer der zentralen Punkte der Agenda, es soll nicht über die Scharia diskutiert werden. Es hat im letzten Jahr verschiedene Sitzungen gegeben des UN-Menschenrechtsrats, auf denen verhindert worden ist, dass über die Scharia gesprochen worden ist. Ein britischer Historiker, David Littman, hat es versucht, über Zwangsverheiratungen, Genitalverstümmelungen und Steinigungen dort zu sprechen. Der ist schlicht und ergreifend abgewürgt worden mit dem Argument, die Scharia steht hier nicht zur Diskussion. Oder, und ist es gesagt worden, über die Scharia hier zu verhandeln, beleidigt den Glauben der Muslime. Das heißt, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 in ihr Gegenteil verkehrt wird. Und zwar mit dem Einführung des Schutzes von Religionen als Ganzem werden die individuellen Menschenrechte, und die Menschenrechte sind mit gutem Grund individuell, werden diese individuellen Menschenrechte durch das Recht von Gruppen ersetzt, die ihrerseits als Zwangsgemeinschaften in menschenrechtsverletzender Weise Herrschaft ausüben. Und insbesondere sind damit die Religionen gemeint. Das heißt, der Schutz von Religionen kann nicht Gegenstand von einer Menschenrechtserklärung, sondern auch nicht von einer Menschenrechtskommission oder einem Menschenrechtsrat. Und bevor man darüber diskutiert, wo ist eigentlich der richtige Ort, sollte man vielleicht erstmal sagen, das ist er garantiert nicht und dieser Menschenrechtsrat gehört ersatzlos gestrichen. Und wenn man das geschaffen hat, dann kann man sich überlegen, welche Konferenz möglicherweise oder welcher Ort möglicherweise der richtige dafür ist. Aber der ist es ganz sicherlich nicht.